als großer Gewerkschaftsfan freut mich das natürlich, dass da mehr Verhandlungsmacht da ist für die Menschen, um sich bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen. Gleichzeitig ist aber mein Eindruck auch, dass die verschiedenen Medienmarken und Häuser in den vergangenen Jahren sehr viel investiert haben, darin Kanäle aufzubauen und das Publikum zu erreichen auf verschiedensten, besonders auch in digitalen Wegen. Und jetzt auch alle zu multimedialen Häusern geworden sind, von Podcast über Webdokus bis hin zu, egal ob es jetzt öffentlich-rechtlich oder privat ist. Und aber auch schon die Erkenntnis einsetzt, dass man für all diese Kanäle halt auch Geschichten braucht und dass das nicht nur Agenturmeldungen sein können oder die Verarbeitung von Agenturmeldungen oder irgendwie Diskussionen über aktuelle Agenturmeldungen, sondern dass man halt auch eigene exklusive Geschichten braucht, um Menschen davon zu überzeugen, auch zu einem loyalen Nutzer oder zu einer loyalen Nutzerin zu werden. Also da gibt es ganz klare, auch über Studien belegte Beweise dafür, dass das Journalismus hilft, eine Demokratie stabiler zu machen. Und klar, das gilt sicher auch landesweit. Also da bin ich mir 100% sicher, dass wir hier ganz andere Probleme hätten, wenn wir einen schwächeren oder sogar gar keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hätten in dieser Form.
Willkommen zum DJV-Talk, Folge 5. In seinem vielbeachteten Beitrag für die DJV-Verbandszeitschrift Journalist hat Daniel Trepper, Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und SZ, der Politik sowie den Intendantinnen und den Intendanten eine klare Ansage übermittelt. Ich zitiere: Um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder attraktiv zu machen, braucht es keine Reden, in denen versprochen wird, die Belegschaft zu verkleinern. Es braucht Journalismus, der gesellschaftlichen Impact hat. Jetzt ist er hier bei mir. Daniel Trepper, herzlich willkommen in Frankfurt am Main und zum Podcast DJV Klartext. Schön, dass es geklappt hat.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Daniel, dein Team hat ja gerade mit der Lindemann-Recherche einen ziemlichen Impact gemacht. Und zwar nicht nur bundesweit, sondern sogar international. Ihr habt jetzt gleich noch eine weitere Recherche hinterhergeschoben zu den hohen Preisen für Krebsmedikamente unter dem Titel »Das Krebskartell medienübergreifend publiziert«. Wenn solche Recherchen möglich sind und ihr Publikum finden, dann ist doch eigentlich alles in bester Ordnung mit dem Qualitätsjournalismus, oder?
Also erstmal freue ich mich natürlich über das Lob für die Recherchen und freue mich sehr, dass wir das in der Recherchekooperation so veröffentlichen konnten. Aber ich glaube, in dem Beitrag ist hoffentlich rausgekommen, den ich da Anfang des Jahres veröffentlicht habe, und das ist auch weiterhin meine Ansicht, dass es jetzt nicht unbedingt daran mangelt, immer mal wieder eine große Recherche zu veröffentlichen. Es ist einfach, ist natürlich super, dass das möglich ist, dass wir beim NDR, beim WDR, auch bei der SZ, wenn man jetzt mal darüber hinausgehen will, aber auch in anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten Rechercheteams haben, die sich diesen langfristigen Themen widmen können. Das Problem ist ja eher, dass das immer noch eher Ausnahmen sind, so dass da besondere Bedingungen geschaffen werden für einige wenige, die total privilegiert sind, mich eingeschlossen. Das ist ein ganz, ganz großartiger, privilegierter Job, den ich machen darf. Das aber in der Fläche ist manchmal total schwierig ist, den Sachen hinterherzugehen. Das hört man ja auch immer wieder von den KollegInnen, dass es da einfach dann total hilfreich wäre, wenn man mehr Luft hätte, diesen Sachen nachzugehen. Und das merken aber auch wir, dass wir einfach natürlich wahnsinnig viele Hinweise bekommen auch, wo wir unbedingt mal was machen müssten und dann einfach an sehr hoher Stelle schon den Cut machen müssen, weil wir für alle anderen Sachen gar keine Zeit haben und auch gar nicht so richtig wissen, wohin mit diesen Dingen. Also es wäre auf jeden Fall sehr viel mehr möglich, wenn man denn wollte.
Mhm. Also das heißt, jede Entscheidung für ein Thema ist auch gleichzeitig eine Entscheidung gegen 10 andere Themen.
So ungefähr, ja, genau.
Ich zitiere nochmal aus deinem Kommentar im Journalist: Regionale Recherchen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wären derzeit wichtiger denn je. Schließlich gibt es immer weniger Lokal- und Regionalzeitungen. Geht dann noch so weiter. Besonders im Regionalen scheint es ja deiner Analyse nach zu hapern. Dazu könnte man jetzt mal, was du vielleicht nicht weißt, die Mission des Hessischen Rundfunks wurde mal auf die hübsche Formel gebracht: Wir verbinden Hessen in seiner Vielfalt. In der Realität sieht es aber oft anders aus. Die Regionalstudios sind dünn besetzt, zu dünn, um Themen aufzudecken und in der Tiefe zu recherchieren, wie dein Team das kann. Welche Empfehlung hättest du denn, um regionale und lokale Qualitätsberichterstattung möglich oder besser möglich zu machen? Und wie ist da deine Position?
Also erstmal ist es sicher so, dass man jetzt nicht von jeder Regionalredaktion verlangen kann, ein 12-köpfiges Investigativteam aufzustellen. Dann ist die gibt es nicht keine andere Berichterstattung mehr. Das geht natürlich nicht. Und es gibt ja auch zu Recht nicht nur Investigation im Journalismus, sondern auch viele andere Dinge. Ich glaube aber schon, dass ich glaube, es kommt oft darauf an, was man möchte und wie man priorisiert. Und klar ist immer zu wenig da und klar wünscht man sich immer mehr von allem, aber es geht, glaube ich, sehr stark darum, so wie viel Lust hat man auch auf die Recherche und wie viel Lust hat man auf den Konflikt und wie viel Lust hat man, sich damit auseinanderzusetzen, dass man Geschichten macht, wo man Gegenwind bekommt und wo man vielleicht dann auch mal auf die eine oder andere aktuelle Sache verzichten muss und Leuten absagen muss, die eigentlich gewohnt sind, dass ihre Dinge möglicherweise stattfinden oder die dann irgendwie auch nicht glücklich sind, wenn ihre Dinge nicht mehr stattfinden und dann aber Platz freiräumen für eine Geschichte, die vielleicht mal 2 oder 3 Tage oder 2 oder 3 Wochen oder im Extremfall sogar 2 oder 3 Monate Zeit braucht. Und das ist was, was man, glaube ich, das kann man natürlich auf Eigeninitiative immer mal wieder machen, aber halt nicht langfristig, weil es dann irgendwie nicht tragfähig ist und nicht sinnvoll. Und plus man braucht ja auch die Rückendeckung von der ganzen Redaktion. Also ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, Redaktionsleitungen, auch juristische Abteilungen, insgesamt die Leute, die quasi so ein bisschen den Kurs vorgeben, was geht und was nicht geht, dass da ein Gefühl dafür da sein muss, wir wollen das einfach.
Ist es das, was du auch mit dem Begriff investigative Kultur meinst, die du da eingefordert hast in dem Artikel?
Genau, das ist das, was mir schon sehr lange sehr wichtig ist. Ich habe ja in den USA Journalismus studiert, damals investigativen Journalismus, habe da eine Reihe von Redaktionen besucht, fand dieses gemeinnützige Recherchebüro ProPublica da immer ein wahnsinnig großes Vorbild, weil die quasi von null auf eine Redaktion aufgebaut haben mit Spendengeldern, die sich nur der Investigation verschrieben hat und wo dann einfach eine sehr, sehr starke Kultur da ist, dass man das möchte, dass das der Kern ist dessen, was man tut. Das gleiche galt für BuzzFeed News, wo ich dann ja gearbeitet habe. Die haben einen Reporter von ProPublica abgeworben, um gemeinsam mit der Chefredaktion so einen investigativen Ansatz zu wählen. Das hat einfach einen hohen Stellenwert gehabt in der ganzen Redaktion. Da gab es einfach sehr, sehr viel Beachtung für diese Art von Arbeit. Und die war prozentual sehr viel größer, der Anteil dieser Investigation, als vielleicht in anderen Redaktionen. Das gleiche gilt für Korrektiv, wo ich ja auch einige Jahre hier in Deutschland mit gearbeitet habe. Also das sind alles Sachen, wo ich gemerkt habe, es muss einfach in der ganzen Redaktion immer wieder klar sein, was möchte man eigentlich. Und weil sonst als junger Reporter, als junge Reporterin oder auch als schon erfahrene Reporterin oder Reporter muss ich ja auch ein Gefühl dafür haben, wird das gewollt. Und wenn ich in einen Konflikt gehe und eine Recherche mache und einen Skandal ausgrabe oder jemanden dann auch öffentlich konfrontiere, jetzt Rammstein als Extrembeispiel, aber auch andere, dann ist klar, ich kriege Gegenwind, ich lege mich in Zweifel mit Anwälten an, da muss halt auch die Redaktion hinter mir stehen, sonst funktioniert es nicht. Und ich glaube, das ist zentral und alles andere muss man dann schauen, wie man es organisiert bekommt.
Und da hast du auch einen anderen Aspekt, der eine Rolle spielt, ist, dass gerade bei Korrektiv, glaube ich, sind die meisten festangestellt. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist das anders. Die meisten Programmschaffenden sind Freelancer, die mehr oder weniger bestandsgeschützt sind, die halt auch abgeschmolzen werden können. Wie wirkt sich das auf diese Investigativkultur aus, wenn man sozusagen als individueller Recherchierender sich seiner Sache nicht sicher ist?
Ja, also ich habe natürlich jetzt keine konkreten Zahlen zu einzelnen Fest- oder Freiangestelltenquoten und gefühlt jeder Sender hat ja auch seine eigenen Modelle mit mehr oder weniger festen Verträgen. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein total großer Unterschied, ob ich weiß, ich bin hier total sicher und alle stehen hinter mir und ich, auch wenn jetzt mal eine Recherche nicht so klappt oder ich lange recherchiert habe und nichts mehr rausgekommen ist und oder ich irgendwo mal, es passiert ja auch immer mal, einen Fehler gemacht habe, dass ich dann nicht um meine Existenz fürchten muss. Das ist natürlich gerade bei solchen Geschichten, die ein höheres Profil haben und auch ein höheres Risiko vielleicht, total wichtig. Und dazu kommt ja, dass wir auch beim Netzwerk Recherche, da bin ich ja Vorsitzender, dem Verein der investigativen Journalistinnen in Deutschland, dass wir auch immer wieder angetragen bekommen, dass dadurch, dass immer mehr oder dass relativ viele Produktionen, auch gerade Dokumentation und Ähnliches Produktionsfirmen gemacht werden, ausgelagert werden, dass da dann auch teilweise juristische Risiken verschoben werden und dass dann vom Sender gesagt wird, ja, wir hätten gern, dass die Produktionsfirma das juristische Risiko übernimmt und dass dann die Produktionsfirma das teilweise auf die freien Autoren auslagert und sagt, ja, wenn da was passiert, dann seid ihr aber auch mit dran. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Problem. Erstens verhindert das Recherche, zweitens ist es einfach asozial meiner Ansicht nach und drittens ist es so, dass das auch gerade bei öffentlich-rechtlichen Sendern, finde ich, einfach nicht richtig ist, weil die einfach aus dem Geld der Beitragszahler einfach da dann auch faire Arbeitsbedingungen schaffen sollten.
da passt es vielleicht nicht so gut gerade, dass die aktuelle Entwicklung, du verfolgst ja wahrscheinlich auch die ARD-Reformagenda und was da so alles im Raum steht. Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde ja beschlossen, so eine Art Pool-Lösung für die öffentlich-rechtlichen, besonders für die Infowellen und auch für die Kulturwellen in Marsch zu setzen. Das bedeutet letzten Endes ein gemeinsames Abendprogramm für alle regionalen Hörfunkwellen, also NDR-Info, HR-Info, BR24, wie sie alle heißen. Dazu hat Gerhard Baum, also der hat das sehr, sehr scharf kritisiert, auch der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall hat diese Art des Sparens als verhaltensoriginell bezeichnet und ebenfalls in scharfen Worten protestiert. Diese Vielfalt ohne wirkliche Not zu beschneiden, ist ein unüberlegter Irrweg. Wie bewertest du den Trend dieser, sag ich mal, Pool-Lösungen und Kompetenzzentren, der gerade in der ARD im Moment sehr stark um sich greift?
Das kann ich nicht so richtig gut beurteilen. Ich bin erstens noch nicht besonders lange in der ARD. Zweitens betrifft es viele Felder, in denen ich einfach nicht arbeite. Ich bin halt einfach sehr fokussiert auf die Investigation, auf die Recherche und kann deshalb schlecht einschätzen, ob inwieweit jetzt regionale Inforadios oder regionale Service-Sendungen irgendwie vereint werden sollen. Deswegen kann ich da, glaube ich, relativ wenig zu sagen.
Mhm. Was du aber vielleicht im Blick hast oder eigentlich im Blick haben musst, denke ich, wenn du eine Recherche angehst, ist so dieses Thema Zielgruppe. Auch das hören wir immer öfter. Es müsste eine Zielgruppengerechtigkeit herrschen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Man würde zu viel in Anführungszeichen für die Alten machen, die halt eben noch lineares Radio gucken und Fernsehen gucken und so weiter, und zu wenig für die Jüngeren. Also sprich, es muss immer NutzerInnen orientiert gedacht werden. Einer, der sehr erfolgreich Podcasts macht, wahrscheinlich der erfolgreichste in Deutschland, ist Keschrau Beros. Und der sagt, wenn wir eine Idee haben, die uns begeistert, stellen wir uns die Zielgruppenfrage gar nicht. Ist das bei euch Thema, wenn ihr recherchiert, oder denkt ihr so, wenn es wichtig ist, dann wird es gemacht?
Also wir denken vor allem darüber nach, wie viele Menschen von einem Problem betroffen sind und wie stark sie davon betroffen sind, also Scope und Harm im Englischen so, und versuchen da dann natürlich die Ressourcen, die wir haben, in die Dinge zu investieren, die den größten Impact haben und im Zweifel das größte Unrecht und die meisten Betroffenen erreichen. Ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich überlegt, für was interessieren sich Menschen? Was sind Dinge, die den Menschen wichtig sind? So dass man halt, natürlich muss man über sehr spezifische politische Dinge berichten, die einfach wichtig sind, weil irgendwelche Gesetzesänderungen kommen sollen, die auf bestimmten Ebenen nicht hilfreich sind oder weil irgendwelche Dinge nicht funktionieren. Aber ich finde es immer gut, auch im Blick zu haben, so was heißt es für den Alltag der Leute? Wo sind Menschen wovon betroffen? So dass man dann halt auch lebensnahe Geschichten sich überlegt, die entweder dieses politische Problem erzählen oder wirklich eine Recherche macht, die die Leute im Alltag sehr betrifft. Und was ich jetzt spannend fand in den letzten Jahren, ist, dass diese Geschichten, die am Anfang irgendwie keiner mit der Pinzette auch nur anfassen oder wie nennt man das, keiner irgendwie an alle sehr lange Fingern wollten die nicht mehr anfassen, die ganzen MeToo- und Machtmissbrauchsgeschichten, weil alle gesagt haben, so, das ist irgendwie schwierig zu recherchieren, Verdachtsberichterstattung, wen interessiert denn das, so in die Richtung, und jetzt stellt sich raus, es interessiert wahnsinnig viele Leute, es ist super wichtig und die Leute befinden sich eigentlich in einer schon Jahre andauernden gesellschaftlichen Diskussion über sich selbst und ihre Normen. Das sind so Beispiele, wo ich finde, da zeigt man, dass man dann auch wenn man eigentlich erstmal nur schaut, was ist das strukturelle Problem, wie viele Leute mag das betreffen, ist das eine relevante Geschichte, dass man am Ende aber trotzdem viele Leute erreichen kann.
Warst du, um jetzt gerade nochmal auf das Lindemann-Rammstein-Thema zurückzukommen, warst du überrascht davon, wie groß das dann eingeschlagen ist?
Ja, schon ein bisschen. Wir haben ja schon eine Reihe von MeToo-Geschichten gemacht, sowohl in der SZ als auch im NDR, WDR, als auch in meinen Redaktionen, in denen ich vorher aktiv war, bei BuzzFeed News vor allem auch viel. Und das war schon so, dass wir gemerkt haben, dass Leute da irgendwie emotional drauf reagieren, dass Leute das wichtig finden, dass Leute auch natürlich eigene Erfahrungen dann damit verbinden und da eine Meinung zu haben und auch ein großes Unrechtsbewusstsein. In diesem Fall habe ich persönlich aber ein bisschen unterschätzt, wie sehr Rammstein tatsächlich diskutiert wird, weil ich einfach mit der Band vorher nichts zu tun hatte und auch mir nicht bewusst war, dass die so erfolgreich waren und immer noch sind, so viele Fans haben, auch im Ausland so stark diskutiert werden. Und da kommt natürlich dann nochmal so ein zusätzliches Interesse auf eine Recherche, die ohnehin in einem Bereich spielt, mit dem sich Leute gerade sehr viel auseinandersetzen.
Gut, das andere Megathema ist sicherlich Gesundheit. Vielleicht kannst du da noch ein paar Sätze dazu sagen. Wie seid ihr diese Krebskartell-Recherche angegangen? Wie ist das? Kommen auf euch Whistleblower zu oder wie funktioniert das?
Ja, das knüpft ganz gut an das, was wir vorhin besprochen haben mit der investigativen Kultur. Also diese Sachen, die funktionieren halt nicht von jetzt auf gleich. Das ist halt oft jahrelange Arbeit, in der man sich selbst, aber auch als Redaktion einen Ruf aufbaut, der nach außen Vertrauen ausstrahlt. Also in diesem Fall war es zum Beispiel so, da hat sich dieser Mensch gemeldet, Robert Herold, der auch der Protagonist unserer Geschichte ist, bei meinem Kollegen Markus Grill, weil erstens Markus Grill seit Jahren, wie ich finde, der beste Reporter ist, wenn es um Korruption und Verschwendung im Gesundheitswesen geht in Deutschland. Zweitens Markus Grill vor 10 Jahren schon, mehr als 10 Jahren schon, im Spiegel eine Geschichte gemacht hat über genau dieses Thema, auch einen großen Report über überhöhte Preise bei Krebsmedikamenten und der Apotheker damals schon diesen Artikel gelesen hat und gesagt hat, oh, der Grill hat aber eine gute Geschichte gemacht, hat den kontaktiert, hat aber sich nie irgendwie hat damals nicht ausgepackt in dem Sinne. Da war der Anfang 30, 4 kleine Kinder so, das war wahrscheinlich irgendwie ein falscher Zeitpunkt, hat jetzt aber 10 Jahre später gesagt, ich habe jetzt intern alles probiert, ich habe versucht, irgendwie Alarm zu schlagen, habe Vorträge gehalten, habe die Krankenkassen informiert, niemand macht was, keiner interessiert sich dafür. Jetzt gehe ich an den Grill und jetzt bringe ich auch alles mit auf den Tisch, was ich vor 10 Jahren vielleicht noch nicht bereit war. Und dieser lange Atem und dieses Profil aufbauen, dieses nach außen ausstrahlen an Quellen hin, ihr könnt uns ansprechen, wir wissen, was wir tun und wir ziehen auch durch, wenn es nötig ist. So, das ist einfach was, das kommt nicht von heute auf morgen, ist dann aber total fruchtbar und hilfreich und auch so ein bisschen wie so ein sich selbst beschleunigendes System, wenn es erstmal funktioniert. Und das, finde ich, kann man an diesen Recherchen tatsächlich sehr gut sehen.
Ich würde aber noch ganz gerne zurückkommen auf die, ich sag mal in Anführungszeichen, Gegenrede deines Kollegen Björn Staschen, des NDR-Kollegen, den ich auch sehr schätze, der ein bisschen eine andere Perspektive da drauf geworfen hat, der deine Forderung, ich will nicht sagen karikiert, aber zumindest doch ein bisschen schräg gezogen hat. Er sagt, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der sich nur darauf konzentriert, die Ergebnisse investigativer Recherche abzubilden, zeichnet ein Zerrbild unserer Gesellschaft. Hat er da einen Punkt oder hat er deine Idee der investigativen Kultur einfach missverstanden?
Also es ist natürlich so, dass Journalismus nicht nur Investigation ist, aber ich persönlich finde, es könnte sehr viel mehr Investigation sein. Wäre verwundernd, wenn das nicht so wäre. Ich beschäftige mich damit halt jetzt seit irgendwie 15 Jahren. Ich glaube, dass wir noch lange nicht an dem Punkt sind, wo wir zu viel Investigation hätten. Aber ja, es ist natürlich richtig, dass wir jetzt nicht auf einmal 30.000 Journalisten in Deutschland haben können, die nur noch recherchieren und keiner macht mehr irgendwie aktuelle Berichterstattungen, Debattenbeiträge, Kommentare, Analyse, gut moderierte Sendungen. Das geht natürlich alles nicht, aber ich glaube, da sind wir noch lange nicht. Und ich finde schon, dass auch so all das, was sonst so passiert, aktuelle Berichterstattung, Kommentare, Analyse, Diskussionsveranstaltungen, dass die alle profitieren würden von mehr Recherche. Und es muss ja nicht immer die große Investigation sein, wo man ein Jahr lang irgendwelche Krebsmedikamente hinterher recherchiert, sondern es können ja auch die Recherchen sein, die vielleicht mal ein paar Tage oder ein paar Wochen dauern und die dann trotzdem auch regional gerade irgendwie eine Diskussion starten können.
Was würdest du denn, also kannst du guten Gewissens heute jungen Menschen das Berufsziel Investigativjournalist empfehlen?
Also wenn Journalismus, dann natürlich Investigativjournalismus. Ich glaube, also mein Eindruck ist schon, dass in den vergangenen Jahren insgesamt so der Erkenntnis gekommen ist, erstens, es ist eher ein Arbeitnehmermarkt als ein Arbeitgebermarkt und dass quasi die Position der Arbeitenden gestärkt wurde in den vergangenen Jahren. Und als großer Gewerkschaftsfan freut mich das natürlich, dass da mehr Verhandlungsmacht da ist für die Menschen, um sich bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen. Gleichzeitig ist aber mein Eindruck auch, dass die verschiedenen Medienmarken und Häuser in den vergangenen Jahren sehr viel investiert haben, darin Kanäle aufzubauen und das Publikum zu erreichen auf verschiedensten, besonders auch in digitalen Wegen und jetzt auch alle zu multimedialen Häusern geworden sind, von Podcast über Webdokus bis hin zu, egal ob es jetzt öffentlich-rechtlich oder privat ist. Und aber auch schon die Erkenntnis einsetzt, dass man für all diese Kanäle halt auch Geschichten braucht und dass das nicht nur Agenturmeldungen sein können oder die Verarbeitung von Agenturmeldungen oder irgendwie Diskussion über aktuelle Agenturmeldungen, sondern dass man halt auch eigene exklusive Geschichten braucht, um Menschen davon zu überzeugen, auch zu einem loyalen Nutzer oder zu einer loyalen Nutzerin zu werden. Ich habe ja auch schon bei Verlagen gearbeitet, die sich fast ausschließlich über Werbung versuchen zu finanzieren, so wie bei Ippen zum Beispiel, und habe mir auch viel Gedanken darüber gemacht, ob die reine Werbefinanzierung Modell sein kann. Bei BuzzFeed war es ja ähnlich, auch wenn die andere Art von Werbung gemacht haben. Und ich persönlich glaube nicht daran, dass man über Werbung langfristig qualitativ hochwertigen Journalismus finanzieren kann. Und ich glaube, dass das auch mittlerweile viele andere Menschen so sehen in der Branche und dass dadurch diese exklusiven Geschichten die Menschen, die in der Lage sind, Sachen ranzuschaffen, die es sonst nirgendwo bisher gab, dass das auf jeden Fall ein zukunftsträchtiger Arbeitsplatz ist weiterhin.
Und damit wären wir ja auch jetzt wieder sozusagen bei der etwas privilegierten Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil der bekommt Geld sozusagen zugeteilt dafür, diesen gesellschaftlichen, diese Dienstleistungen, diese Daseinsfürsorge, hat es auch schon jemand genannt, zu erbringen. Siehst du die demzufolge auch in einer besonderen Verantwortung? Die öffentlich-rechtlichen?
Auf jeden Fall. Also das ist ja ganz klar, dass das einfach eine sehr, sehr, sehr besondere, privilegierte, tolle Rolle ist. So. Ich glaube, dass wir sehr viel schlechtere, sehr, sehr, sehr viel schlechtere öffentliche Diskussion, schlechteren Diskurs hätten, gäbe es dieses auch in der Form existierende öffentlich-rechtliche System in Deutschland nicht. Das hat uns, glaube ich, vor vielen Dingen auch bewahrt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber dafür, das heißt natürlich auch, dass man da sich sehr viel Mühe geben muss, das in der bestmöglichen Form zu erhalten. Also das sehe ich auf jeden Fall so, ja.
Also sprich, dass dieser Anspruch auch eingelöst werden muss. Denn Länder, in denen es nicht so ist, in denen es keinen stabilen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, zum Beispiel die USA, zum Beispiel auch in Europa, Ungarn, auch Italien zu einem gewissen Grad, da sieht es ja oft manchmal auch ein bisschen prekär aus mit der Demokratie. Siehst du da einen unmittelbaren Zusammenhang oder ist das zu hoch gegriffen, wenn man sagt, der Rundfunkbeitrag ist eine Demokratieabgabe?
Nee, das sehe ich 100% so. Also es gibt ja auch Studien, gerade aus den USA, die zeigen, dort, wo es lokal keine Medien mehr gibt, da geht es mit der Demokratie bergab, Wahlbeteiligung geht runter, irgendwie die Kosten für Kreditaufnahme geht hoch, weil es da die Effekte gibt über Leute nehmen sich was zwischendrin weg, gibt mehr Korruption. Also da gibt es ganz klare auch über Studien belegte Beweise dafür, dass das Journalismus hilft, eine Demokratie stabiler zu machen. Und klar, das gilt sicher auch landesweit, auch wenn es vielleicht, wenn ich jetzt nur diese regionalen und lokalen Studien da im Kopf habe. Also da bin ich mir 100% sicher, dass wir hier ganz andere Probleme hätten, wenn wir einen schwächeren oder sogar gar keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hätten in dieser Form.
Das ist doch schon ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, Daniel. Danke, dass es endlich geklappt hat nach so langer Zeit. Und ja, hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, schön, dass wir sprechen konnten. Gut.
Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir freuen uns auf euer Feedback, eure Rückfragen und Themenvorschläge zu unserem Podcast unter djvmhr@hr.de. Dort könnt ihr auch unsere Newsletter abonnieren und seid jederzeit auf dem Laufenden. Die Fragen stellte Christian Arndt. Bitte teilt DJV Klartext und den Newsletter gerne mit euren Kolleginnen und Kollegen. Bis zum nächsten Mal.
Musik: Scott Holmes.